Also es müsste jetzt aufnehmen.
Okay, also dann herzlich willkommen zu Folge 91 von HSV.
Meine Frau!
Ja, die Soundqualität hat sich ein bisschen verändert. Wir haben auch eine Woche Pause gemacht und das liegt daran, dass wir nicht mehr im Energy-Studio sind. Da arbeite ich ja jetzt nicht mehr und dann ist es irgendwie komisch, wenn man da einfach jetzt noch trotzdem aufläuft, um HSV meine Frau aufzunehmen. Nein, wir haben nachgerüstet, sitzen jetzt hier in der Juliusstraße im Inferno Ragazzi Store in so einem Hinterzimmer mit einem Kühlschrank mit Hotdog-Zutaten drin, dann auch ein paar Muster von der neuen Kollektion und wir drei, Kai, moin moin,
moin,
Gato,
moin
und ich bin Stübi, moin moin, wir sitzen hier ja neben den ganzen Eimern und dürfen hier eine Folge aufnehmen mit einem neuen Aufnahmegerät, was wir uns jetzt bestellt haben. Da jetzt auch nochmal vielen Dank, Gato, wir haben sowohl Expertise als auch jetzt glaube ich ein Gerät ausleihen dürfen von einem befreundeten Podcast.
Genau, von Oliver, vom HSV-Podcast, die 1400 Gentlemen Hamburgs. Haben wir auch mal reingehört, um mal zu hören, wie deren Soundqualität ist. Nicht, dass wir die Katze im Sack kaufen, aber die hört sich ganz gut an. Im Zweifelsfall wahrscheinlich noch besser als unsere jetzt, weil wir es noch nicht hundertprozentig eingestellt haben.
Ja.
Aber wir sind mal gespannt, was rauskommt. Also da nochmal vielen, vielen Dank. Es war wirklich mit viel Detailliebe und Akribie eingestellt. Ich hoffe, es zahlt sich auch aus.
Also ihr beiden klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich höre mich noch nicht so hundertprozentig, aber ist ja egal. Irgendwas wird schon mal rumkommen,
das, ne? Kann auch an einem, denke ich auch.
An einem Gaming-Kopfhörer liegen.
Also, wir werden mal in unserer Insta-Story, glaube ich, auch nochmal ein Foto posten von uns, wie wir hier gerade sitzen. Das hat schon ein bisschen Kultpotenzial. Und ja, wir machen einfach, wie ihr es gewohnt seid, jetzt eine neue Folge. Und sprechen über den, ja, Gato dreht schon an den Schrauben, es ist unglaublich, so ein Mischpult hier auf dem Knie. Wir reden über den aktuellen Dreier, den wir jetzt gerade vor der Länderspielpause eingefahren haben. 2-0 zu Hause gegen Greuther Fürth. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, trotz des 4-0 gegen Aue, ich war irgendwie nicht so begeistert und es war nicht so ein berauschendes Spiel. War es jetzt für mich auch diesmal nicht, aber das ist dann halt wahrscheinlich die Qualität einer Spitzenmannschaft, solche Dinger dann auch zu Null zu gewinnen.
Also ich muss sagen, vielleicht war ich jetzt ein bisschen geblendet. Wir waren ja im Stadion, hatten vorher schon wirklich morgens uns getroffen, waren super heiß, hatten auch schon viele Bier bei Anpfiff Intus. Aber ich muss sagen, ich persönlich habe selten so eine solide Leistung gesehen, weil ich habe mir ehrlich gesagt irgendwann Sorgen gemacht, weil wir so überlegen waren und so viele Torchancen hatten. Zu Torchancen kann man sagen, ja, es waren jetzt nicht unbedingt nur hundertprozentige, sondern auch viele halbgefährliche. Aber ich habe mir schon fast Sorgen gemacht, dass wir irgendwann bestraft werden, weil wir so sorglos vorne sind. Und das Gegenteil war der Fall. Wir haben es wirklich 90 Minuten konstant in meinen Augen durchgezogen, haben dann auch wirklich hochverdient 2-0 gewonnen. Und ich muss sagen, deswegen insgesamt selten so eine starke HSV-Leistung gesehen.
Zu dem Thema Konstanz muss man aber vorweg nochmal sagen, das 2-2 gegen Regensburg, also das war ja wieder alles andere als konstant. Man kann sagen, gut zurückgekommen, aber das ist jetzt...
die Konstanz war jetzt mit Höhen und Tiefen, klar, in den 90 Minuten, ja, ne?
Also klar, auf das Spiel.
Guter Punkt, Regensburg haben wir ja gar nicht behandelt, wegen des Ausfalls, habe ich am Anfang geschrieben. Dann, wenn wir schon bei Danksagungen sind, auch nochmal danke an die Rautenperle, da waren wir jetzt, Gato, eingeladen, das war auch schon wieder ein Highlight. Da waren wir in der Nähe von der Hallerstraße in deren Studio und das ist dann auch wirklich ein Studio, also ganz professionell aufgezogen mit verschiedenen Kameras und Live-Schnitt und dann gab es auch noch ein Best-of-Video, was ihr auch auf unserer Facebook-Seite sehen könnt, mit den Ausschnitten, wo wir dann gejubelt haben mit Scholle und Kevin, haben wir da zusammen einen schönen Nachmittag verbracht. Also nochmal vielen Dank an der Stelle für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht und so wird so ein Ding also seriös aufgezogen.
Ja, das war das. Ich war überrascht, wie seriös die das tatsächlich aufgezogen haben. Mit extra Lampen angemacht und, keine Ahnung, Splitscreen.
Soundtest.
Soundtest, drei Kameras. Also es war... ist da das, was hinter. Und man muss sagen, sind echt coole Typen, ne? Also man kennt die ja vorher auch nicht so persönlich, aber Scholle und Kevin, echt super nice Typen, finde ich auch eine coole Meinung über den HSV, was man ja auch natürlich täglich im Blog lesen kann.
Und ganz, es ist schon geil, mit jemandem zu sprechen, der jeden Tag beim Training ist, ne?
Ja.
Markus Scholz, also der sozusagen, Inhaber, wenn man so will, jeden Tag beim Training beobachtet das und Abendblatt-Journalist, das ist dann nochmal ein anderer Blick und war schon cool, das mal aus seiner Sicht zu hören. Und der hatte so ganz erstaunliche Erkenntnisse über das Regensburg-Spiel. Ging es auch um hohe Bälle und wenn man dann mal so im Kopf hat, dass der HSV bei hohen Defensivbällen schwach ist und mal drauf achtet, dann stimmt das.
Auf die defensive Anfälligkeit?
Ja, das war, das war ja bei Regensburg das 2-2 so nach hohen Bällen, wo sie die dann irgendwie nicht rausköpfen konnten. Und jetzt war es ja schon wieder diese hundertprozentige Chance von Regensburg, Fürth in der zweiten Halbzeit. War ja dann wieder ein verlorenes Kopfballduell, Stellungsfehler von Wagnermann in dem Fall. Und auf einmal war er da komplett durch. Also irgendwie ist es ja unerklärlich. Da sind wir bei hohen Bällen schwach. Und das hat uns so ein bisschen auch die 3 Punkte in Regensburg gekostet.
Ja, leider. Also wir sind zwar gut zurückgekommen, aber unterm Strich muss man sagen, zu wenig. Und es ist jetzt doch so ein leichter Trend, auswärts nicht ganz so stark, Pauli Regensburg, und zu Hause sehr stark mit Fürth und davor 4-0 gegen Aue.
4 Spiele in Folge zu 0 gewonnen. Wow.
Da lacht das Wettkonto. Ja. Aber ja klar, das ist natürlich ärgerlich, ne? Wenn du aufsteigen willst, dann musst du halt auch mal auswärts wieder mal einen Dreier einfahren. Aber gut, wenn wir jetzt vielleicht zurückkommen zu dem Spiel jetzt gegen Fürth. Das war eine sehr dominante Leistung, fand ich. 2-0 war eigentlich noch schmeichelhaft für Fürth. Wir haben das Spiel kontrolliert. Die hatten die ein oder andere Chance auch, aber man muss ganz klar sagen, dass wir in der ersten Halbzeit schon wesentlich höher führen müssen.
Spieler des Spiels für euch?
Spieler des Spiels.
Ich hätte 2 Kandidaten, entscheide mich aber für Fein, weil er wirklich keinen Fehler gemacht hat. Und an der Stelle muss man auch mal sagen, ich habe es auf Sky geguckt, weil ich nicht im Stadion sein konnte. Und das war das erste Mal seit Ewigkeiten, dass endlich mal ein Kommentator fair über den HSV gesprochen hat. Ich weiß, ihr wart im Stadion, aber es war so angenehm. Er hat wirklich von Fein geschwärmt, hat sich ein bisschen reingesteigert sogar.
Ah, ich mich auch. Ich kann dich da auch unterstützen. Also ich sehe hier auch gerade Kickernote, die beste Note 1,5. Also da sind sich wohl alle einig, dass Fein eine überragende Partie gemacht hat.
Fehlerfrei.
Und ich habe es ja auch schon im letzten Podcast gesagt. Ich finde, dass Fein ist so ein Spieler, das ist kein Künstler, der mal hü, mal hopp ist, sondern der ist so, der wirkt diese Saison so konstant beruhigend und der ackert sich richtig rein, und wenn du dann noch siehst, welche schönen Pässe er noch zwischendurch nach vorne spielen kann, aber selbst wenn er die mal weglässt, ist er irgendwie noch ein geiler Spieler, weil er abräumt, weil er verteilt, weil er eine Sicherheit ausstrahlt, weil er jung ist, weil man noch Potenzial nach oben sieht, weil er eine richtige Körpersprache hat, und das sind alles so Effekte, die findest du dann bei den, ich sag mal, bei einem Jatta, der mir übrigens auch überragend gefallen hat, der nach Fein mein zweiter Spieler wäre, siehst du das halt nicht, weil da hast du mal Spiele, da geht der völlig unter, dann kann der sich nicht reinbeißen, und in diesem Spiel hast du wieder gesehen, ist er top.
Bei Jatta jetzt, ne? Bei Jatta, aber Fein, genau, immer auf einem Niveau. Körperlich, muss man sagen, 20 Jahre alt, war jetzt noch nicht mal ansatzweise verletzt, hat auch überhaupt keine Verletzungshistorie, ist ein Bulle, hat die Mentalität, ist immer der Erste, der bei einer Rangelei irgendwie vorne mit dabei ist. Gefällt mir auch sehr gut. Und was das Passspiel angeht, es sieht so einfach aus, auch wenn er macht ja keine Übersteiger, sondern bewegt sich einfach nur geschickt. Und die Pässe sind dann eben auch immer überraschend zum Aufbau. Ne? Er trägt den Ball, wenn er mal die Möglichkeit hat, geht er an einem vorbei, täuscht dann mit dem ganzen Körper irgendwie einen Pass an die rechte Außenlinie an. Was kommt? Ein Pass links nach innen an den freien Spieler im Mittelfeld, Duziak. Und das alles, obwohl er ja mittlerweile von den gegnerischen Mannschaften Sonderbehandlung erfährt und irgendwie Manndeckung kriegt. Also man muss wirklich sagen, unfassbar.
Das ist oftmals auch mal so die erste Bewegung bei ihm und ganz viel mit Täuschung, mit Körpertäuschung. Also das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Und wir hatten zur Halbzeit auch aufgeschrieben bei unserem Instagram-Account, falls uns jemand folgt, HSV meine Frau, weil wir schon Sorgen hatten, dass wir es in der zweiten Halbzeit vergessen, aufgrund des Alkohols, haben wir aufgeschrieben, dass wir
schöne Zwischenanalyse.
Fein und also sehr gut, die Note sehr gut von uns, also von Kai und mir, haben bekommen Fein und Jatta, die Note gut, hatte keiner bekommen. Und dann die Note befriedigend waren, glaube ich, Harnik, Hinterseher, Hand und dann im Viererbereich und Leibold im Dreierbereich und Duziak, Wagnermann, Letschert von Drongelen waren im Viererbereich. Fernandes ist wenig geprüft. Bei Duziak muss man sagen, da waren wir uns nicht einig.
Also es gibt ja ein paar, also zu heuer Fernandes ist nochmal ein separates Thema für mich. Ja. Mhm. Da können wir jetzt eigentlich mal drauf eingehen. Und zwar hat ja
Dieter Hecking... Darf ich nur eine Sache noch hinzufügen? Ja, also Adrian Fein finde ich jetzt auch wichtig. Wurde jetzt berufen in die U21-Nationalmannschaft. Also
davor ja auch schon 2 Spiele gemacht, war da jeweils Spieler des Spiels.
Aber darf man finde ich nicht vergessen, dass da auch andere Leute das so auch noch unterstützen. Ich finde es immer eine sehr positive Entwicklung, wenn du da bei, auch im Nationalkader nochmal zusätzliche Einheiten abreißen kannst.
Wagnumann auch übrigens.
Wagnumann auch, ja.
Jatta, genau, können wir jetzt kurz sagen, also auch super Leistung gebracht. War griffig, ne? Also diese Offensiv-Zweikämpfe hat er, glaube ich, 5-6 Mal dem Außenverteidiger von Fürth den Ball geklaut, ohne Foul, also ganz, ganz stark, so eine permanente Präsenz, und es ist ja gar nicht, dass er so eine enge Ballführung hat, das wissen wir alles, das hat er nicht, aber er geht halt immer diesen Weg im Vollsprint, zieht damit Leute, er wirkt quasi Panik in der Defensive der gegnerischen Mannschaft, und wenn er so spritzig ist und so heiß und körperlich so da, dann ist es top und gut, dass Hacking ihm so ein Spiel Pause gegeben hat, so bockt es.
Ja, und das ist nämlich genau die Mischung, die du brauchst. Wir haben es eben noch besprochen, Fein, der dann eher behutsam den Gegenspieler nicht überspielt, sondern eher dann querspielt und aber ohne Risiko und strategisch. Und dann musst du dir mal vorstellen, du bist der Gegenspieler, hast einen, der eigentlich, den du den Ball nie abnehmen kannst, weil er nie das Risiko sucht und ganz safe ist. Und hast du aber als andere Option Jatta als Gegenspieler, der permanent so irgendwie da das 1 gegen 1 gegen dich selber sucht. Das heißt, du musst dich permanent umstellen, und das tut natürlich dann auch weh beim Verteidigen, weil du im Kopf ständig wechseln musst. Da muss ich enger am Mann stehen, damit ich nicht überlaufen werde. Da muss ich wieder eher den Raum zustellen. Und das muss ich sagen, ist mir sonst noch nie so bei Jatta aufgefallen, wie er da speziell Sauer auf der hinten rechts gespielt hat bei Fürth, immer wieder unter Druck gemacht hat. Ich kannte Jatta bisher immer nur so, dass er offensiv das Risiko geht, dass er die Gegenspieler überläuft, aber da hat er wirklich ein super Anlaufverhalten gehabt, immer wieder Druck ausgeübt, und das war mal so eine neue Seite, was fand ich wirklich sehr positiv.
Vielleicht auch sein bestes Spiel?
Ja, am Anfang hat er schon sehr stark gespielt. Ich finde, bei Jatta ist es immer so, er ist nicht über 90 Minuten so konstant gut. Er hat meistens immer eine Halbzeit, da ist er unglaublich, oder 60 Minuten, meistens die erste, und dann ab der 60. baut er immer ab, und dann, ich meine, er investiert auch sehr, sehr viel, also athletisch und körperlich, aber dann wird es dann immer ein bisschen überschaubarer mit seinen guten Aktionen, und da kann er noch dran arbeiten, aber man muss sagen, wenn er so eine Halbzeit hinlegt, gekauft, dann kannst du ihn auch auswechseln, hat er seinen Job getan.
Duziak macht das Tor, hat, glaube ich, auch noch in einigen Blogs nochmal so eine positive Erwähnung gekriegt, dass er halt auch super ballsicher war, Fein entlastet hat, Hand dazu einfach seinen Stiefel abgespielt. Da muss man echt vorsichtig sein bei Hand, aber es ist ja trotzdem auf einem hohen Niveau. Für mich auch nochmal muss man erwähnen, Leibold, 6. Assist mittlerweile, macht immer Betrieb, überläuft da permanent auf der linken Seite und schlägt für mich auch in der HSV-Mannschaft die besten Flanken. Den besten Touch. Also wirklich unabhängig von diesem einen Ding, den hat er jetzt eigentlich nur blind reingechippt, und Duziak macht einen schönen Flugkopfball, aber hatte danach auch so ein paar Dinge aus dem Halbfeld. Das sind die einzigen Flanken, mit denen man was anfangen kann. Denn sonst ist das Flankenspiel in der Mannschaft im Moment echt richtig schwach. 13 Ecken, nicht mal eine gefährliche dabei.
Ja, ich bin riesen Leibold-Fan, und zwar, er bringt die Leistung auch konstant auf die Platte. Also das ist halt nochmal ein Unterschied zu einigen anderen. Seit dem ersten Spieltag ist er wirklich sehr, sehr gut unterwegs und macht unglaublich viel Betrieb. Also wenn der gegnerische Trainer die Taktikanalyse macht, dann stelle ich mir vor, so passt auf den Leibold auf, der zieht immer wieder nach innen, der zieht immer wieder weg, der kann auch Longline spielen, der kann flanken, der kann überlaufen. Also der
hat sogar einen Schuss, ne? Ich hatte vorher das Gefühl, er macht ein Tor, hatte eine super Chance, dann noch so einen Fernschuss, aber er ist auch dicht dran. Also
sehr, sehr unangenehm.
Und einfach ein geiler Neuzugang. So, jetzt zu dieser Heuer-Fernandes-Geschichte. Ja. Ganz interessant, Dieter Hecking danach auf der Pressekonferenz, habt ihr so ein bisschen verfolgt, was er gesagt hat? Also er hat explizit nochmal Heuer-Fernandes gelobt, hat gesagt, ja, und ich glaube, nach der Aktion sehen wir alle, dass diese Torwartdebatte hinfällig ist und dass sie überhaupt keinen Sinn macht und so. Und dann hat er auch noch gesagt, Joscha Wagnermann für mich ein überragendes Spiel gemacht, fehlerfrei geblieben und unfassbar gut. Und das waren alles so taktische Lobpreisungen, wo Dieter uns versucht zu manipulieren, glaube ich.
Genau, einfach nur clever von Dieter, weil er weiß, die Spieler, er muss hier Jatta zum Beispiel oder Fein nicht hochloben, weil er weiß, das wird automatisch gemacht. Und dann nimmst du natürlich die nächsten beiden, um denen nochmal einen Selbstvertrauensschub zu geben. Ich muss sagen, bei Heuer-Fernandes, ich sehe ihn immer sehr kritisch insgesamt, ist aber in diesem Spiel dann zu Recht, dass Hacking ihn lobt, weil ich glaube, es ist für den Torhüter das Schwerste überhaupt, wenn du selten geprüft wirst in den 90 Minuten und wenn du dann da sein musst. Und das ist dann immer auch etwas, was die Trainer sehr wertschätzen, wenn was dem HSV ja hoffentlich diese Saison noch häufig passieren wird, dass wenn er nur zweimal gebraucht wird, dass er dann da ist. Und das war er in diesem Spiel.
Trotzdem haben wir vorher gesagt, er strahlt irgendwie, er hat nicht so eine Aura wie andere Top-Torhüter. Der Kommentator von Sky hat gesagt, für ihn ist er der beste Zweitligatorwart. Okay, also ich habe mich jetzt noch nicht so mit der Torwartszene in der zweiten Liga auseinandergesetzt. Ich fand den von Fürth zum Beispiel auch sehr gut. Ich finde, dass der fast noch mehr so das ausstrahlt. Und jetzt nur, ich will es nicht schlecht reden, aber nur diese eine Parade. Er wird doch angeschossen.
Für mich, also hätte er die Parade nicht gehabt, wäre es wieder irgendwie so ein Lala-Spiel.
Genau.
Man muss sagen, er hatte die Parade und er rettet auch damit uns irgendwie den Arsch. Aber nichtsdestotrotz ist das Lob von Dieter also sowas von taktisch und weil er ist für mich immer noch eher ein Wackelkandidat. Das Problem ist die Alternative und die hast du nicht. Mikkel ist ein super Typ, der auch total gut auf der zweiten Position ist, weil er die Mannschaft pusht und
auf der Ehrenrunde immer der Erste ist, ja, der die Truppe anführt, genau. Sagt immer so, Jungs, jetzt gehen wir 6A, jetzt gehen wir Block hier.
Ja, aber und Pollersbeck wäre ja dann die eventuelle andere Nummer 1, die man aber anscheinend wohl nicht anbieten kann, weil er nicht fit ist und irgendwie einen schlechten Kopf hat, in Anführungsstrichen, also irgendwie sich nicht wirklich gut verhält. Und dementsprechend bleibt dir auch nichts anderes übrig, als Fernandes auf Teufel komm raus zu stärken und zu hoffen, dass er gute Spiele liefert, weil er ist sicherlich nicht schlecht, aber aktuell ist er noch nicht der stabilste.
Trotzdem finde ich es erstaunlich, wenn so ein Hacking sagt, damit glaube ich, haben wir gezeigt, dass die Diskussion Quatsch ist. Ist ja auch so ein bisschen sozusagen im Subtext, bedeutet das ja, Leute, ihr merkt, der ist tausendmal besser als Pollersbeck. Und auch auf dieser PK, also die PK war interessant, hat auch gesagt, ja, er wurde gefragt, wie war das mit der Innenverteidigung, Letschert zusammen mit Van Drongelen, was waren so ihre Überlegungen, weil kurz vorher ja auch noch Papadopoulos zur Debatte stand und er hat gesagt, ja, ich habe geschwankt und dann hat er gesagt, zwischen Timo und Jonas. Also zwischen Timo Letschert und Jonas David, Papadopoulos gar nicht erwähnt.
Das ist krass, ne?
Und das ist dann natürlich dann der absolute Schlag ins Gesicht. Everton wird jetzt über die Länderspielpause zurückkommen. Der soll ja laut Scholle von Rautenperle, der den ein paar Mal gesehen hat, wirklich überragend trainiert haben in den Einheiten, wo er da war. Das heißt, Papa sehen wir eigentlich gar nicht mehr.
Ja, der ist vom Fenster verschwunden. Es gibt immer ein paar Verlierer. Du musst ihn zum Glück auch nach der Saison nicht mehr verkaufen, weil der Vertrag ausläuft. Von daher kannst du ihn ruhig versauern lassen, auch wenn er eigentlich ein nice Typ ist, aber es ist halt so, wie es ist. Letschert hat es in Ordnung gemacht, so, es war ein ganz dankbares Spiel, um reinzukommen. Ich war jetzt kein Riesenfan, aber irgendwie unterm Strich kann man sagen, wir haben zu null gespielt. Das kann man ihm irgendwie positiv anrechnen, aber...
Aber sind wir mal ganz ehrlich, der nach vorne bringt uns nicht. Das ist so ein Ergänzungsspieler, ne?
Also ja, mit dem gewinnst du mit der Mannschaft, die wir aktuell haben, gewinnst du solche Spiele gegen Fürth. Da macht er jetzt nichts kaputt. Aber wenn es auf die Primetime-Spiele kommt, sowas wie gegen Stuttgart oder so, da hätte ich ein ungutes Gefühl, wenn er da hinten drin steht.
Und die Primetime-Spiele, die kommen ja jetzt, Kai. Bielefeld auswärts. Kann man endgültig, das ist so ein typisches HSV-Spiel, so eine Chance, die man in der Vergangenheit oft vergeben hat, aber da könnte man echt mal eine geile Lücke reißen zwischen den Verfolgern und den direkten Aufstiegsplätzen.
Damit demoralisierst du sie komplett, ja.
Genau, also dann wären wir weg, sage ich jetzt mal, dann direkt Stuttgart im Pokal und dann Stuttgart in der Liga zu Hause. Drei Spiele, wo dann auch, glaube ich, nicht nur 11 Spieler gebraucht werden. Wenn du jetzt so überlegst, da kommen dann eventuell so Everton zurück dafür die Innenverteidigung. Jung kommt auch zurück. Auf was für eine Elf würdest du jetzt gehen?
Es ist lustig, dass du das fragst, weil ehrlich gesagt, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht und ich hoffe einfach, dass die Spieler uns da vielleicht eher nicht zuhören, weil wir die jetzt natürlich eher kritisiert und angepiekst haben und Schwachstellen identifiziert haben in meinen Augen.
Ich bin mir sicher, sie hören jede Folge. Einige Spieler hören ja tatsächlich, aber immer nur
und
die
deswegen kommt jetzt auch das, was kommen muss. Ich würde sagen, als Spieler, und so war es bei mir früher im Sport auch, wenn ich aufs Torverhältnis gucke und 21-7 Tore habe, das beste Torverhältnis sowohl offensiv als auch defensiv, dann hätte ich immer gesagt, Coach, falls du jetzt überlegst, irgendwas zu verändern oder zu wechseln oder von dem Kurs abzuweichen, bist du völlig wahnsinnig. Wir haben ja unsere Leistung bisher abgerufen. Es läuft. Wir können jetzt mit Selbstvertrauen aus den letzten Spielen diese Crunch-Time-Spiele angehen. Und deswegen sieh zu, dass du jetzt möglichst wenig umstellst und wechselst. Und ich gebe dir recht.
Aber innerhalb von 7 Tagen 3 richtig harte Spiele, also er wird da rotieren, bin ich mir echt sicher.
Ja, also aber ich würde zumindest Jung kannst du reinbringen. Der hat jetzt auch schon bewiesen, der hat einen großen Anteil an diesem eben sehr guten defensiven Torverhältnis. Hat auch einen
Vertrauensvorschuss, glaube ich.
Hat auch einen Vertrauensvorschuss, aber auch die jetzt in diesem Spiel gespielt haben, haben es verdient zu spielen. Also ich glaube, Papadopoulos wird raus sein. Ich würde Everton auch lieber noch eine Woche zu viel geben und jetzt erstmal die anderen da wirklich ins Feuer werfen und sagen, zeigt, was ihr könnt.
Ich würde...
Sonny Kittel, muss man sagen, hat sich wie aufgedrängt
durch ein super Tor. Da hast du jetzt tatsächlich die Qual der Wahl, ne? Weil wenn Sonny Kittel reinkommt, dann muss ein Harnik oder ein Hand raus. Ein Harnik und ein Hand machen eh nicht 3 von 3 Spiele. Aber die Frage ist, mit wem gehst du ins Bielefeld-Spiel?
Ja, genau. Das ist ja die große Frage. Also wer ist auswärts sozusagen die clevere Variante? Da würde ich zum Beispiel Jatta dann setzen. Auswärts, wenn die Heimmannschaft dann doch ein bisschen kommen muss und man zumindest ein bisschen Platz hat, mehr als bei so einem Heimspiel, wo die sich nur verbarrikadieren. Dann brauchst du schon jemanden, der clevere Bälle spielt eventuell. Da sehe ich dann Hand schon stark und es könnte tatsächlich dann schon wieder sein, dass ein Duziak da in den sauren Apfel beißen muss.
Ja, aber dann hast du natürlich Harnik, Hand, Kittel, Hinterseher, Jatta. Es ist die totale Offensive so fast. Und dann hast du Fein als Sechser.
Mal Harnik ganz nach vorne, also, und Hinterseher mal eine Spielpause.
Ja, also ich würde, glaube ich, also in der Abwehr Wagnumann, Jung, Drongelin und Leibold. Oder Everton statt Jung, also wenn Jung, aber der ist fit dann, ne, oder?
Everton soll jetzt wieder mittrainieren, also war jetzt schon im Mannschaftstraining.
Gideon meine ich.
Gideon, also Jung. Gideon ist wieder da.
Ja, ja, genau. Würde ich rauslassen.
Ja, dann würde ich Wagnumann, Jung, Van Drongelen, Leibold und dann Fein auf der 6 ist gesetzt. Ich würde, jetzt ist es mir schwierig, eigentlich hätte ich Duziak rausgenommen, weil er getroffen hat, würde ich ihn aber drin lassen. Das heißt, Kinzombi bleibt auf der Bank.
Ja.
Aaron Hunt würde ich aufstellen. Ich würde Kittel für Harnik aufstellen und Hinterseher und Jatta. Das heißt, die beiden Veränderungen wären Jung für Letschert und Kittel für Harnik.
Finde ich eine legitime Aufstellung, würde ich mich auch, glaube ich, anschließen. Ich, wie gesagt, bin so ein bisschen langsam der Meinung, dass Hinterseher mal eine Pause verdient hätte, wenn man so will. Also ich glaube, dass es im Team dann auch immer so ein bisschen beurteilt wird, okay, wer wird wann rausgenommen und man muss auch immer ehrlich bleiben und nach Leistung beurteilen. Und jetzt waren es einfach so 3 schwächere Spiele von Hinterseher. Ich weiß nicht, wie wertvoll sein Beitrag ist, wenn er sich da vorne reinballert und Gegenspieler auf sich zieht. Mag was sein, aber ich denke mal, also dass er mindestens jetzt eine Spielpause kriegen wird und wir dann auch mal Harnik in vorderster Front sehen. Der es übrigens auch gut gemacht hat. Schade, dass er den einen nicht reinmacht, wo er mit der Annahme den einen aussteigen lässt und ihn dann reinschieben will. Aber das
für mich geht das auch ganz vorne los bei Jatta und Harnik. Überragendes Anlaufverhalten von beiden und dadurch kann der Gegner dann zum Teil gar nicht so das Spiel auch mal in die gegnerische Hälfte verlagern und so. Und man kann für mich gar nicht hoch genug bewerten, wie gut die da vorne dieses Mal Pressing gemacht haben. Ich habe leider nicht so viel von Hinterseher gesehen, was dieses gute Pressing nach vorne anging. Zusätzlich hat er keine Offensivaktion. Das war ein Spiel, wie ich finde, aber auch super undankbar als Stürmerspitze. Stehst du oft allein auf verlorenen Raum, bist immer der Letzte, der bedient wird. Und wenn dann mal nichts kommt nach 20 Passstationen, dann bist du wieder der nie den Ball hatte.
Also, um es mal zusammenzufassen, das Ärgerlichste ist jetzt eigentlich, dass es wieder Länderspiel ist.
Ja.
Ja. Überhaupt keinen Bock drauf. Gegen Argentinien, glaube ich, Freundschaftsspiel und gegen Estland Quali und man will einfach nur HSV gucken.
Aber immerhin sind wir an der Spitze.
Ja, klar.
Auf Platz 1.
Es ist wunderbar, gut, dass wir da sozusagen in die Länderspielpause gehen, aber ich würde am liebsten jeden zweiten Tag im Moment HSV
Stuttgart
gucken.
Stuttgart ärgert sich schwarz.
Ja, gut, aber das wird noch ein enges Rennen mit Stuttgart um die Zweitligameisterschaft, aber jetzt heißt es, was wir gerade auch schon gesagt haben, die anderen demoralisieren, absetzen, Punkte sammeln und einfach ein großes Polster zwischen uns und die anderen legen. Auch der Trainer von Greuther Fürth hat schon wieder auf der PK gesagt, ich liebe das ja, die Stimmen der anderen über den HSV zu lesen, hat gesagt, ja, starke Leistung vom HSV, wir haben echt gut gespielt, aber müssen dann einfach sagen, keine Chance.
Für mich ist jetzt gegen Bielefeld das ein absolutes Schlüsselspiel, weil Stuttgart, sage ich, 1 oder 2. Jetzt ist halt die Frage, Bielefeld ist klar die drittstärkste Mannschaft. So ein paar haben jetzt wieder einen Run. So ein Pauli ist leider auch wieder jetzt gerade auf dem Aufwind. Aber
1-1, Nürnberg auch 1-1, Hannover 1-1. Die lassen alle Punkte. Das ist unglaublich. Sie sind schon 10 hinter uns.
Es ist ja bei Bielefeld wird man sehen. Ausverkauftes Stadion wird nicht einfach werden. Vor allem auswärts jetzt, wo wir eine leichte Auswärtsschwächephase haben. Ja, Wird schwierig, ne?
4-0 in Nürnberg gewonnen. Also bei guten Mannschaften sind wir in der Regel stark. Wir sind da sehr gespannt. Wir werden auch, also wir können ja mal gucken, ob wir dann auch nächste Woche, doch, wir machen definitiv tatsächlich nächste Woche eine neue Folge, denn da gibt es eine kleine Überraschung, freut euch schon mal drauf, am Anfang der Folge. Mehr verraten wir jetzt noch nicht. Aber wir machen euch reich, nicht nur durch Wettscheine.
Endlich mal seriös reich und das Geld könnt ihr auch sehr gut wieder reinvestieren.
Ja. So ist es. Das ist unser Teaser für nächste Woche. Sagt uns gerne mal, was ihr jetzt so von der Quali haltet. Klar, das ist jetzt nicht Studio, aber könnt ihr mal so ein bisschen Feedback geben. Wir sind auch gespannt, wie das jetzt klingt und freuen uns auf nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Und jetzt wollen wir mal die ganzen Kabel wieder. Kai, du machst das dann, ne?
Ja, natürlich. Mach ich gerne.
Ja. Wenn ihr schauen wollt, wie es aussieht, dann geht auf Instagram. Es gibt ein kleines Video von 10 Sekunden, da habt ihr mal ein Bild, wo wir hier sitzen.
Ja, es ist ein Highlight, aber es ist ehrliche Podcast-Atmosphäre. Also bis dann, bis nächste Woche.
Du, HSV.